Die Formel-1-Saison 2025 ist zu Ende. Wir hatten 24 Rennen. Der Weltmeister heißt Lando Norris. Schmiddi, Ehre wem Ehre gebührt. Ein paar Worte zum neuen Formel-1-Weltmeister.
Ja, ich glaube, er ist ein verdienter Weltmeister. Es ist ja ganz komisch gewesen in der Saison. Die erste Hälfte gehörte Oscar Piastri, die zweite Max Verstappen. Lando Norris ist immer so ein bisschen mitgeschwommen, war in beiden gut und in Summe eben der beste Fahrer. Die Aufgabe heißt, wer die meisten Punkte hat, ist Weltmeister. So hat es auch Nelson Piquet immer seinen Kritikern gesagt, die ihm vorwarfen, ja, du fährst ja nur effizient und bist jetzt nicht derjenige, so wie ein Senna, der die großen Highlights setzt. Das spielt keine Rolle. Norris ist auch im Finale taktisch klug gefahren. Da, wo er angreifen musste, hat er es getan. Und deswegen ist er für mich ein verdienter Weltmeister.
McLaren, die haben ja eine lange Tradition mit Stallduellen. Es sah kurz so aus oder zum Ende der Saison, vielleicht schmeißen sie den Titel wirklich noch weg. Du bist ja da durch deine langjährige Erfahrung auch ein gebranntes Kind. 2007, da war es ja ähnlich, zwei Fahrer auf Augenhöhe und dann kam der Raikön, der dann Hamilton und Alonso noch den Titel weggeschnappt hat. Glaubst du, McLaren hätte sich wirklich in den Hintern gebissen oder sagen können, wir waren fair zu unseren Fahrern? Und beide hatten absolut die gleichen Chancen.
Na, ich glaube, die hätten sich auf jeden Fall massiv geärgert, weil sie haben eigentlich, hätten sie die Fahrerweltmeisterschaft schon viel früher gewinnen müssen. Also die Disqualifikation war unnötig, logischerweise. Dann natürlich der Strategiefehler in Katar. Jetzt kann man auch noch sagen, der technische Defekt von Norris in Zandvoort. Die anderen hatten keine Defekte. Also das ist ja heute so üblich. Früher wäre das, hätte man gesagt, ein Defekt im Jahr, was ist das? Aber heute ist es eben schon, ja, schon fast eine Niederlage über eine lange Saison hinweg. Und das sind 25 Punkte, die man ganz, ganz schwer aufholt. Im Fall von Norris wären es ja 18 Punkte gewesen. Also der wäre schon lange durch gewesen, wenn McLaren da diese Fehler nicht passiert wären. Du hast gerade 2007 angesprochen. Ein kleiner Unterschied ist dann schon da und man kann vielleicht sogar noch das Beispiel 1986 anführen, wo Piquet und Mansell im Williams fuhren und Alain Prost der lachende Dritte war. Damals waren die Fahrer untereinander verfeindet. Der Mansell und der Piquet haben sich nichts geschenkt, die hätten auch sich in keine Stallregie einfügen lassen. Auch Alonso und Hamilton, die waren jetzt nicht persönlich verfeindet, aber da war natürlich eine Spannung da und da wäre keiner von den anderen gefahren. Jetzt war es ja im Finale so, dass es zum ersten Mal eine Stallregie gab. Zum ersten Mal sind beide Fahrer mit unterschiedlichen Reifen gestartet, also beide McLaren-Fahrer. Zum ersten Mal gab es eine unterschiedliche Strategie. Aber, und das war das Geniale an dieser Strategie, sie hat beiden genutzt und sie hat keinem geschadet. Denn man hat Piastri die Chance gegeben, das Rennen zu gewinnen. Das war seine einzige Chance, er musste gewinnen. Und man hat Norris die Chance gegeben, Dritter zu werden. Das war das Minimalziel. Man kann natürlich nicht verlangen, dass sie dann den Norris nach hinten schieben, nur damit der Piastri Weltmeister wird. Das war dem Piastri auch klar. Und deswegen hat er sich auch darauf eingelassen. Also insofern hat McLaren im letzten Rennen eigentlich alle Fehler, die sie vorher gemacht haben, mehr oder weniger damit kompensiert.
Oscar Piastri, du hast es angesprochen, der sah für uns lange so aus, als würde er den Titel dann holen, spätestens nach Zandvoort. Unerklärlich immer noch für mich, dass er so eingebrochen ist. Er hat ja das Autofahren nicht verlernt. Wir haben es ja in Katar gesehen oder auch jetzt in Abu Dhabi. Da war er mindestens auf Augenhöhe mit Lando Norris. Hat er vielleicht die größte Niederlage einstecken müssen, weil Max Verstappen kam von ganz aus der Tiefe des Raumes, hat alles aufgeholt fast bis zum Schluss. Glaubst du, er wird im Winter jetzt sagen, Mensch, diese Chance, die tut mir weh, oder kann er sagen, war trotzdem eine sehr, sehr gute Saison?
Nee, es war eine gute Saison, aber das tut ihm weh. Sowas kann nie wiederkommen in einer Karriere, das weiß man nicht. Man hat nur ganz, ganz selten wirklich sitzt man im absolut besten Auto des Feldes und er hatte ja schon, sagen wir, die Hand auf dem Pokal nach Zandvoort. Und dann passierte eben, und das war für mich der entscheidende Moment in dieser Weltmeisterschaft, eben diese, in dem Fall kann man ja auch sagen, Stallregie in Monza, wo er den Platz wieder hergeben musste. Und das war aus seiner Sicht einfach ungerecht. Ich glaube, er hat da das Vertrauen ins Team verloren. Es hat eben diese 6 Rennen gebraucht, bis er wieder so langsam zurückgekommen ist. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass er dann in eine Situation reingeraten ist, wo er gesagt hat, jetzt ist eh schon egal, alles oder nichts. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Und hat dann wieder zurückgefunden zum alten Piastri. Aber dieses Ereignis in Monza hat ihn den WM-Titel gekostet.
Glaubst du, die Situation bei McLaren hat sich jetzt wieder beruhigt? Es gab ja dann, als wir auch noch in Las Vegas vor Ort waren, hat man gemerkt, dass das Team irgendwie oder Piastri sich sagt, naja, also ich fühle mich jetzt nicht so gut behandelt. Da gab es ja auch verschiedene Stimmen im Fahrerlager. Glaubst du, er ist jetzt wieder ein bisschen besänftigt? Jetzt kommt der Winter, man kann runterfahren, sich erholen, sich Gedanken machen. weil er ja auch dann gesehen hat, sie lassen mich erfahren. Also in Katar zum Beispiel hat man ihn nicht bestraft, als dann die Safety-Car-Phase kam, dann hat man nicht gesagt, wenn du nicht reingehst, darf Norris nicht reingehen, weil wenn Norris reingeht, wird er wahrscheinlich schon, macht das in Katar klar oder er hat einen viel größeren Vorsprung.
Genau. Ich glaube trotzdem, dass es im Winter Gespräche geben wird. Mark Webber hat das ja auch schon angekündigt, sein Manager. Da wird man diese Papaya-Regeln nochmal überdenken. Ich glaube, so eine Nummer wie in Monza werde ich nicht mehr zulassen. Und dann vielleicht auch irgendwelche Schuldzuweisungen die Woche später wegen dem Sprintcrash da in Austin. Das war auch völlig unnötig. Also warum musste McLaren drei Tage später eine Szene nochmal für sich beurteilen, wo die Sportkommissare gesagt haben, kein Handlungsbedarf, das war ein normaler Rennunfall. Was auch dazu beigetragen hat, dieses Misstrauen ins Team noch zu verstärken auf der Seite von Piastri. Also da wird es im Winter sicher Gespräche geben und ich glaube, die werden diese Papaya-Regeln schon ein bisschen anpassen müssen, eben gerade für solche Grenzfälle.
Glaubst du, diese Regeln sind überreguliert? Weil Norris wurde ja zuerst die Schuld, ich glaube, es war in Singapur zugesprochen, wo man ja auch gesagt hat, okay, es war ein hartes Manöver, aber es war jetzt nicht, dass er seinen Teamkollegen bewusst in die Wand fährt, oder?
Nee, das war jetzt für mich übertrieben gegen Norris, weil in so einer Startsituation kann sowas vorkommen. Wie gesagt, der Verstappen hat da auch ein bisschen absichtlich langsam gemacht, um dem Norris den Schwung zu nehmen und der muss ja ausweichen und fährt halt dann in diesen Piastri rein. Er ist ja nicht in den Piastri gefahren, um sich gegenüber dem Piastri den Platz zu verschaffen, sondern um dem Verstappen auszuweichen. Sowas kann passieren und ich bin mir sicher, Piastri hätte sich nicht beschwert, wenn es dieses Monster nicht gegeben hätte.
Also es war dann quasi das Nachwirken. Du hast ihn jetzt schon ein paar Mal angesprochen, Max Verstappen. Für mich der Fahrer des Jahres, weil er der Beste ist. Ist es für dich auch so oder würdest du sagen, ja, okay, er ist der Beste, aber da gibt es andere Leute, die in einem schlechteren Auto oder nicht an der Spitze des Feldes oder vielleicht sogar an der Spitze des Feldes wie Lando Norris gekämpft haben?
Nee, ich glaube, er ist der Beste und es wird auch, glaube ich, in der Szene anerkannt. Also selbst ein George Russell, der nicht sein bester Freund ist, lässt immer wieder andeuten, ja, er hat ja gesagt, wenn alle Teams freie Plätze hätten, dann würde jedes Team Max Verstappen nehmen. Das sagt ja schon was aus. Also er ist die erste Wahl für jedes Team, wenn jedes Team die Möglichkeit hätte, ihn zu verpflichten.
Ja, George Russell ist vielleicht so einer der besten Fahrer des Jahres gewesen, der aber nicht in den WM-Kampf eingreifen konnte, weil der Mercedes so unkonstant war. Ich finde, er hat sich nochmal verbessert, seitdem er jetzt der Teamleader ist bei Mercedes. Hamilton ist ja zu Ferrari gegangen. Ich kann mich eigentlich jetzt so an keinen großen Fehler von ihm in dieser Saison erinnern. Und wenn es was zu gewinnen gab, wie in Kanada oder in Singapur, war er zur Stelle.
Ja, also auf jeden Fall, wenn es jetzt die Weltmeisterschaft darum ginge, also so eine Fehlervermeidungs-Weltmeisterschaft, dann wäre er ganz vorne mit dabei gewesen. Er hat ein, zwei Mal in Jeddah war es und jetzt auch in Las Vegas die Reifen zu hart rangenommen, gleich nach dem Boxenstopp und hat sich damit natürlich nach hinten raus das Rennen ein bisschen verbaut. Er hatte ein, zwei schlechte Startrunden, Katar, glaube ich, war so eine und da leidet man heute. Wenn man eben im Pulk fährt, dann geht nichts mehr, auch wenn man schneller ist als seine Vorderleute. Man braucht freie Fahrt, man braucht saubere Luft. Das war heuer, Nico Hülkenberg hat es immer gesagt, Track Position is King. Also Track Position heißt die Position auf der Strecke, dass du keinen vor dir hast. Das ist der König in diesem Jahr gewesen. Und da konnte man Rundenzeit machen und dann relativ zu seinen Gegnern auch Plätze gewinnen.
Zieht man das doch gerade vor, weil ich habe jetzt ist ja keine Formel 1 mehr, ich habe so ältere Rennen angeguckt, so von vor 20 Jahren, als wir die Rillenreifen hatten, kein DRS, Sprint, das waren ja Sprintrennen in dem Sinne, weil man ja immer nur mit nicht vollem Tank so schnell wie möglich gefahren ist, da wurde fast gar nicht überholt.
Ja.
Sind wir da wieder in eine ähnliche Richtung gekommen, obwohl die Autos eigentlich, weil die Autos sind ja näher beieinander, als es jetzt 2003 oder 2004 war, aber dass die Formel 1 sich so ein bisschen festgefahren hat durch ihr eigenes Reglement?
Ja, also ich meine, diese Leistungsdichte, die ja so groß, so hoch war wie noch nie. Also ich meine, wir hatten wirklich im Q1 jetzt auch in letzter Zeit auch auf sehr selektiven Rennstrecken Unterschiede von einer Sekunde, vom 1. bis zum 20. Das gab es eben noch nie. Das ist aber Fluch und Segen zugleich. Natürlich, je enger die Autos beieinander liegen, umso schwieriger wird es zu überholen, weil man heute eben ein gewisses Delta an Rundenzeit braucht, um am anderen vorbeizukommen. Das ist günstigstenfalls eine halbe Sekunde, aber eine halbe Sekunde ist eben nicht drin. Und im Rennen müssen es eben dann Unterschiede über die Reifen ausmachen. Die machen dann den großen den großen Zeitunterschied aus, um dann überholen zu können. Aber auch das wurde immer schwieriger, weil die Reifen besser wurden. Das muss man auch wirklich mal sagen. Pirelli hat vor allem im Rennen unglaublich dazugewonnen. Die Reifen überhitzen nicht mehr so leicht, sie halten länger. Und sie haben ja wirklich auch alles getan, um das dem ein bisschen entgegenzuwirken, indem sie die Reifenmischungen teilweise eine Stufe runtergesetzt haben gegenüber dem Vorjahr. Und es hat trotzdem nichts geholfen. Das nächste war natürlich, dass die Turbulenzen wieder schlimmer geworden sind, die Autos nach hinten abgestrahlt haben. Es war ja so, 2021 hat man so im Bereich 10 bis 20 Meter hinter dem anderen Auto 50% Abtrieb verloren. Dann, als die neuen Autos, die Ground-Effect-Autos kamen, ging das runter auf 20% Verlust. Jetzt sind wir wieder bei 35% Verlust. Also es bewegt sich schon wieder in die alte Richtung. Und deswegen war es ja auch Zeit, dass jetzt wieder ein neues aerodynamisches Reglement kommt, weil man hat eben bei den Autos, die in den letzten 4 Jahren sind, doch ein paar Schlupflöcher gelassen. Und die Ingenieure, schlau wie sie sind, haben die natürlich genutzt. Und das Ziel war ja, die verwirbelte Luft nach innen abzulenken. Dann ist sie weniger schädlich für das nachfolgende Auto. Aber die haben halt an den Frontflügelendplatten, an den Unterbodenkanten, auch an den vorderen Bremsbelüftungen wieder Entwicklungen angebracht, die die Luft eben dann doch wieder nach außen gelenkt haben. Und alles, was nach außen geht, strömt dann hinter dem Auto wieder zusammen und schadet natürlich dann dem Auto, was hinterher fährt.
Ich hatte den Eindruck, das Paddock ist jetzt froh, dass die Ground-Effect-Autos sich verabschieden. Ich persönlich finde es ein bisschen schade. Ich fand die Autos, die sahen gut aus. Sie sahen irgendwie aus wie Kanonenkugeln. Sie waren nicht mit Flügeln übersät, wie es früher schon mal in der Formel 1 war. Aber glaubst du, dass es deshalb, weil man so schlecht jetzt überholen konnte, dass die Autos dann... Ich hatte den Eindruck, der Ruf wurde immer schlechter in den letzten Rennen. Fernando Alonso hat gesagt, ich kann es nicht erwarten, dass ich die Autos los bin. Gut, wahrscheinlich auch, weil er damit nicht gewinnen konnte, aber auch George Russell hat gesagt, die Autos sind unheimlich hart zu fahren. Mhm. Du hast ja auch mit ihm nochmal ein Interview gehabt in den letzten Rennen. Woher glaubst du, dass die Autos so unbeliebt wurden jetzt in letzter Zeit?
Na, man musste sie, um damit schnell zu sein, musste man tief und dann logischerweise auch steif fahren. Das heißt also sowohl in den Vertikalbewegungen als auch im Rollverhalten des Autos. Und das ist natürlich für die Fahrer sehr unangenehm. Also die Autos setzen dauernd auf der Straße auf und im Auto fühlt sich das halt an. George Russell hat es beschrieben, wie mit dem Rennrad über Kopfsteinpflaster. Es gibt ja da Paris-Roubaix, glaube ich, dieses eine Rennen, was ja auch gefürchtet ist im Radsport und was keiner so richtig gern hat. Ja. Und genauso fühlt sich das eben jetzt im Formel-1-Auto an. Natürlich gibt es da auch Momente, die Fahrer geil finden. In den schnellen Kurven sind diese Autos unglaublich. Also man sieht selbst am Fernsehen, sieht man, wie schnell die sind. Und das heißt schon was. Also gerade Jeddah ist ja da das Paradebeispiel. Und da kommt die Geschwindigkeit so richtig rüber. Da finden sie die Autos schon geil, aber man fährt halt auch andere Kurven. Und es gibt auch Rennstrecken, wo es Bodenwellen gibt, wo man viel über die Curbs muss. Und da sind die Autos dann eben für die Fahrer schon sehr, sehr mühsam.
Mühsam ist das richtige Wort für Lewis Hamilton. Für mich, ich muss es so sagen, die Enttäuschung des Jahres. Man hat sich da viel mehr erwartet von dem Wechsel zu Ferrari. Ferrari war letztes Jahr, also in der Saison 2024, knapp am Konstrukteurstitel gescheitert. Dieses Jahr ging für beide Fahrer, muss man sagen, nichts. Aber er ist schon nochmal abgefallen gegenüber Charles Leclerc. Die Hoffnung ist, dass die neuen Autos ihm besser schmecken. Was sagst du, was war los bei Sir Lewis?
Ja, also das haben sie ja schon die ersten 3 Jahre der Ground-Effect-Ära angedeutet, dass Hamilton jetzt nicht gerade ein Freund dieser Autos ist oder so, wie man sie fahren muss, weil man eben nur sehr schwer auf der Bremse einlenken kann. Es ist heute ein bisschen digital, also man bremst, man lenkt ein, man lenkt wieder aus und gibt wieder Gas. Ja. Er war ja so einer, bei dem die Übergänge so ein bisschen fließend waren. Mhm. Das geht mit diesen Autos nur noch sehr, sehr schwer. Dann war ihm der Ferrari eben auch ein Auto, was sehr heikel war, wenn die Vorderräder eingeschlagen sind, was die Aerodynamik angeht. Da ist schnell mal der Abtrieb abgerissen. Ich glaube, damit kam man nicht klar. Das Enttäuschende war eigentlich, dass es so lange gedauert hat oder eigentlich nie passiert ist, dass er sich so richtig angepasst hat. Carlos Sainz hat am Anfang über ähnliche Probleme geklagt, aber er hat es dann irgendwann mal überwunden und geschafft. Und es kam ja viel von ihm, denn der Williams hat am Auto nicht viel geändert. Also die hatten 2 Updates übers Jahr und man hat das hauptsächlich mit dem Setup hingekriegt, aber auch mit dem Fahrstil. Und da muss man schon Hamilton schon ankreiden, dass ihm das nicht so gut gelungen ist. Und er hofft jetzt natürlich, dass die nächsten Autos ihm wieder mehr entgegenkommen. Aber er wird auch nächstes Jahr gegen Charles Leclerc fahren. Und Leclerc ist auf jedem Auto schnell. Das hat ja auch die Ära davor gezeigt. Der ist einfach, ich würde mal sagen, vom Grundspeed vielleicht der Einzige, der an Max Verstappen rankommt. Der macht mehr Fehler Ja, er hat nicht den Rennüberblick wie Verstappen, aber vom Speed her ist er auf dessen Niveau.
Also glaubst du, packt Hamilton nochmal nächstes Jahr? Also, oder muss der Ferrari so gut sein, dass er ein bisschen einen Puffer hat gegenüber den anderen? Wenn die auf Augenhöhe sind, reicht es dann nicht mehr für dich? Oder?
Na, es, ich meine, wenn das Auto schlecht ist, kann ja auch Leclerc keine Wunder wirken. Leclerc hat ja auch kein Rennen dieses Jahr gewonnen, hat eine Pole Position. Für ihn ist wichtig der Vergleich, dass er da einigermaßen anständig durchkommt. Also wenn das so, keine Ahnung, 50-50 ist, dann ist das schon okay, weil alle Leute wissen, dass der Leclerc ein guter Rennfahrer ist. Also er muss erstmal gegen ihn bestehen. Ob dann der Ferrari, wie der sich im Feld schlägt, ist eine andere Sache. Wie gesagt, wenn jeder sieht, dass das Auto nicht siegfähig ist, dann wird man Hamilton ja auch nicht anlassen, dass er keine Rennen gewinnt.
Ja, in letzter Zeit war es allerdings so, weil er ja auch dreimal in Q1 gescheitert ist. Da haben ja schon andere Formel-1-Experten gesagt, der hört auf. Das glaubst du aber nicht, oder?
Nee, aber bei ihm ist natürlich schon ein Problem. Er versinkt dann oft in Selbstmitleid, okay, und da geht dann nicht viel vorwärts. Er ist dann auch mental vielleicht gar nicht so bereit, da nochmal sich da durchzukämpfen, weil er halt auch weiß, okay, wenn es dann funktioniert, dann bin ich vielleicht nicht Achter, sondern Vierter. Aber Vierter ist natürlich für einen, der 105 Rennen gewonnen hat, ist kein Ergebnis.
Ja, Leclerc fährt noch um seinen ersten Titel, der ist auch 28 geworden. Der sieht auch die Zeit davonlaufen, wenn Ferrari das nicht hinbekommt. Das war dann auch wahrscheinlich die Enttäuschung bei den Teams, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also eben auch gerade am Ende hat Ferrari schon stark nachgelassen. Und wie gesagt, das hat ja auch keiner mehr entwickelt am Ende des Jahres. Deswegen war das wirklich überraschend und auch irgendwie enttäuschend, dass Ferrari da gerade in den letzten drei Rennen keine so tolle Figur gemacht hat. Leclerc hat das ein bisschen rausgerissen in Abu Dhabi, hat das Bild geschönt. Und man hatte ja so bei Austin und bei Mexiko noch das Gefühl gehabt, naja, vielleicht jetzt, wo keiner mehr entwickelt, sie verstehen ihr Auto besser, vielleicht kommen sie doch noch ran und haben vielleicht doch noch mal eine Chance, irgendwo einen Sieg abzustauben, aber dem war ja nicht so. Also sie waren teilweise nur fünfte Kraft in den letzten, also gerade Katar und Las Vegas war Williams besser und das war schon ziemlich enttäuschend.
Du hast jetzt auch Williams angesprochen, ein Team, das kaum sein Auto entwickelt hat. Der ganze Fokus lag schon seit der Ankunft von Teamchef James Vowles auf 2026 und trotzdem werden die Fünfter. Sie haben zwei gute Fahrer, wobei Alex Albon, der ist irgendwie in ein Loch gefallen. Aber für mich, das die Überraschung des Jahres, weil die haben echt einen Top-Job abgeliefert mit dem Auto.
Ja, sie haben einen Top-Job abgeliefert und für 26 vorgearbeitet. Das muss man eben sagen. Es war wahrscheinlich nur Alpine, die noch früher ausgestiegen sind aus diesem Rennen, aber die haben ja auch bezahlt. Sie wurden Letzter in dieser Saison. Williams hat es extrem gut hingekriegt. Die hatten zwei Upgrades. Beide haben top funktioniert. Und sie haben auch, ich glaube, dadurch, dass sie relativ wenig am Auto gemacht haben, ein besseres Verständnis für ihr Auto gewonnen. Und das ist bei diesen Autos unheimlich wichtig. Denn das kam über diese 4 Jahre raus. Es ist unheimlich schwer, diese Autos zu verstehen. Die Autos und dann auch, wie man mit diesen Autos die Reifen nutzt. Und ich glaube, im Endeffekt war es eigentlich nur McLaren, die da, ich würde nicht sagen, den totalen Überblick hatten, aber schon einen Überblick hatten. Aber auch die Geschichte von Red Bull zeigt ja, die ja erst in der zweiten Saisonhälfte gekommen sind, dass da vieles einfach nur Trial and Error war. Und irgendwann sind sie auf den Trichter gekommen, wie es besser geht. Und bei Mercedes war es ständig über 4 Jahre ein Auf und Ab. Die hatten Höhen und Tiefen, Highlights und dann auch wieder Situationen, wo Toto Wolff sagt, wir haben eigentlich gedacht, wir verstehen die Reifen, wir verstehen unser Auto und dann 14 Tage später ist wieder alles null und nichtig. Ferrari, der Abstieg, den du schon jetzt skizziert hast, Vize-Weltmeister im Vorjahr, wo man gedacht hat, jetzt sind sie dran, jetzt kommt noch der kleine Extra-Schritt und dann können sie wirklich um den Titel mitfahren. Und ich glaube, es wurde ja auch sehr viel entwickelt in diesen 4 Jahren und das hat man jetzt durch diese Show and Tell, was ja früher nicht gab, hat man ja mitbekommen, was die Teams so an den Autos machen. Und wenn man sich die Liste da anschaut, die ist riesenlang und da gibt es in diesem Jahr gab es eben 2 Teams, wo sie extrem kurz war. Das war Alpine und Williams. Und ich glaube, wie gesagt, wenn man mal so ein Auto hat, das dann auch ordentlich ist, natürlich mit einem schlechten Auto geht nichts, aber mit einem Auto, das ordentlich ist, wenn man sich da ein bisschen reinarbeitet und eben nicht so ein Verwirrungsfaktor noch dabei ist. Jetzt kommt wieder ein neuer Frontflügel, jetzt kommt wieder da eine andere Unterbodenkante, die ja wieder die Charakteristik ein bisschen verändert. Dann kann man da unter Umständen mehr Rundenzeit rausholen als mit der letzten Entwicklung am Frontflügel oder am Unterboden.
Das Interessante ist, dass beide Fahrer, sowohl Alex Albon als auch Carlos Sainz, immer wieder vor dem Rennwochenende gesagt haben, ja, die anderen Mittelfeldteams, die haben neue Teile und die entwickeln so weiter und du hörst dir das eigentlich das ganze Jahr über an, aber Williams ist immer Fünfter, macht konstant ihr Ding. Klar, es gab auch mal schwerere Phasen, aber am Ende sind sie da locker Fünfter geworden, was ja auch deine These unterstreicht.
Mit 3 Podestplätzen, muss man dazu sagen. Genau. 2 im Hauptrennen, 1 im Sprint. Also das war eigentlich nicht erwartet.
Jeweils Carlos Sainz, der dann wirklich richtig aufgedreht hat. Red Bull hattest du gerade schon angesprochen. Bei dem Team war wahrscheinlich auch die meiste Unruhe, nicht nur auf der Strecke, sondern auch neben der Strecke. Max Verstappen, der hat Anfang des Jahres Rennen gewonnen, obwohl der McLaren da noch deutlich schneller war. Aber vor allem Christian Horner entlassen, das Theater geht Max zu Mercedes und am Ende Helmut Marko auch entlassen. Man sagt, er ist freiwillig gegangen, aber es sieht eher nach einer Entlassung aus. Wie hast du das Team so wahrgenommen in diesem Jahr?
Ja, das Team ist seit Dietrich Mateschitz jetzt gestorben ist, natürlich im Umbruch. Der neue starke Mann ist Oliver Minzlaff. Der will natürlich jetzt auch seine Visitenkarte dahinter lassen, ist ganz klar. Und die Horner-Nummer, die hat jetzt eigentlich relativ wenig mit Minzlaff zu tun. Das hat vorher schon so ein bisschen geschwelt, dieses Problem. Horner wurde natürlich immer mächtiger und er hat dann irgendwo die Chance gesehen, er könnte also so ein bisschen Toto Wolff spielen, vielleicht Teile des Rennstalls von den Thais da sich einverleiben und da so ein bisschen CEO spielen, also mehr als ein Teamchef sein. Und ich glaube, er hat sich da überschätzt und er hat unterschätzt, dass in Österreich ihm da Prügel in den Weg geworfen werden. Und dann hat natürlich auch Minzlaff gemerkt, dass es da Unruhe gibt in diesem Team. Man hat dann den Horner entfernt, was sicher kein schlechter Schachzug war. Nicht, weil der Horner schlecht war. Das ist sicher ein guter Teamchef. Ich meine, er hat seine Erfolge gehabt, aber er war einfach ein Unruhefaktor. Und diese Unruhe hat sich auf das Team übertragen. Deswegen, glaube ich, ging auch bei der Fahrzeugentwicklung nichts weiter. Und da gab es sicher eine Horner-Fraktion, da gab es eine andere Fraktion. Und da haben die Österreicher einen guten Schritt gemacht. Ich glaube, auch mit Laurent Mekkis. Er ist ein ruhiger Zeitgenosse, der die Leute arbeiten lässt, der auch da ganz pragmatisch rangeht und mit einem guten Team gut arbeitet. Das ist ja so, das Team ist ja nicht schlechter geworden, auch wenn sie jetzt relativ viele Leute verloren haben. Das kam natürlich bei Horner noch dazu, dass der gute Leute hat gehen lassen und dann hieß es im Endeffekt immer, ja gut, die haben ja auch nur noch 10% für die Formel 1 gearbeitet und haben da hauptsächlich Boote oder sonst irgendwas konstruiert, was natürlich Unfug war. Ja, jetzt die Trennung von Helmut Marko war schon ein bisschen überraschend, weil der Helmut, der ist das Gesicht von Red Bull und ich glaube, das eine Jahr hätte man ihm noch geben können, aber da sieht es wohl so aus, als würde eben Minzlaff oder die neue Führung da keine weiteren Götter neben sich dulden und hat man halt jetzt diesen Schritt gemacht. Also jetzt brauchen sie aber einen, der sich da auch hinstellt. Also der Mekkis ist es nicht, wie gesagt, ruhiger Zeitgenosse. Aber wenn der redet, das ist schon so ein bisschen eine Schlaftablette. Die brauchen eigentlich schon einen, der sich hinstellt. Auch so einen wie Toto Wolff eben oder Fred Vasseur. Das sind Figuren, die eben auch eine Aussage machen, die ein Team repräsentieren. Mekkis ist ein guter Arbeiter, der ist intern sicher ein guter Teamchef, aber er ist keiner, der dieses Team jetzt irgendwie nach außen vertritt, ja, wo man sagt, ah, das ist Red Bull.
Ja, das ist auch so, ich habe jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, Horner und Marko, die waren seit Beginn Red Bulls in der Formel 1 dabei und innerhalb von einem halben Jahr verliert man beide Häuptlinge. Also ob die jetzt miteinander noch gut auskamen oder nicht, Helmut Marko hat ja auch nochmal gesagt, ja, die letzten Jahre waren schwierig. Aber sie haben ja das Team auch mit aufgebaut und man fährt jetzt da komplett neu rein und dann hofft man, dass das funktioniert. Eigentlich haben sie jetzt nur noch das Zugpferd Max Verstappen und wir hatten es ja dieses Jahr auch schon. Also da war ja was dran, das war ja nicht aus der Luft gegriffen, ob er da bei Red Bull bleibt. Der hat dann immer gesagt, ja, ich habe doch nichts anderes gesagt, aber dass sich einer hinstellt und sagt, naja, ich fahre auch nächstes Jahr für Red Bull. Ja, du hast ja auch einen Vertrag bis Ende 28. Also wenn sie den jetzt, sag ich mal, das Auto ist nächstes Jahr nicht gut, verlieren, dann ist bei Red Bull der Fall ins Mittelfeld vielleicht doch schneller da als gedacht.
Ja, ja, sehe ich auch so. Also und man kann jetzt natürlich 100-mal sagen, der hat einen Vertrag mit uns, aber bei Max Verstappen, wenn der keine Lust hat, den wird man nicht zwingen können, für Red Bull zu fahren, Vertrag hin oder her. Und Red Bull muss eben auch hoffen, dass diese Saison nächstes Jahr einigermaßen gut läuft. Man kann jetzt vielleicht nicht erwarten, dass die ein Weltmeisterauto sofort haben, weil die auch einen neuen Motor, einen eigenen Motor an den Start bringen. Und das ist immer ein großes Risiko. Egal wie gut die Leute sind, die sie da eingekauft haben, die mussten sie erstmal einspielen. Aber man muss Max das Gefühl geben, auf jeden Fall, ich kann mit diesem Auto Rennen gewinnen und vielleicht dann, wenn es vielleicht nächstes Jahr nicht klappt, dann 2027 wieder um den Titel mitfahren.
Glaubst du, wenn er sieht, das Auto funktioniert nicht, wir sind nur vierte oder fünfte Kraft aus Red Bull-Sicht, dass es dann sofort losgeht? Also die Medien werden das natürlich auch selber dann aufmachen, aber auch der Verstappen-Clan, wie du immer sagst, dass sie dann sagen, jetzt hat Ferrari das beste Auto oder McLaren oder Mercedes und da will ich jetzt hin, koste es, was es wolle. Und dass er dann auch seinen Wunsch erfüllt bekommt, wie George Russell gesagt hat, jedes Team würde ihn nehmen. Glaubst du, es wäre dann auch so?
Ja, ich glaube, es würde dann, also die werden das nicht nach dem zweiten oder dritten Rennen sagen, aber wenn das so sich nach 7, 8 Rennen, wenn da keine Besserung in Sicht ist, dann wird es da mit Sicherheit die erste Unruhe geben und natürlich werden die Leute von außen spekulieren, wo könnte er hingehen, was wird passieren und wenn das im Sinne der Verstappens ist, werden die das nicht dementieren und die Gerüchte weiter schwelen lassen, weil sie unter Umständen für sie arbeiten. Also das kann eine unruhige Saison für Red Bull werden. Die müssen wirklich hoffen, dass sie ein einigermaßen ordentliches Paket geschnürt haben, weil Verstappen kauft ja nicht unbedingt das beste Paket. Bei dem reicht das Zweitbeste oder hin und wieder sogar das Drittbeste.
Das ist schon Wahnsinn, dass der, du hast ja auch geschrieben, der gewinnt Rennen, die man nicht gewinnen soll, aber deshalb wird er wahrscheinlich auch, jetzt schon wird er in den Olymp der Allergrößten gehoben. Da kommen wir dann auch zum Rennen des Jahres oder Überholmanöver des Jahres. Wir haben jetzt uns mal kurz so ausgetauscht. Es war dieses Jahr gar nicht so einfach mit dem Rennen des Jahres wie letztes Jahr, als wir gewusst haben, Silverstone 24 genau. Wegen der Geschichte.
Ja, überhaupt wegen der Geschichte und wegen der vielen Überholmanöver oder auch dem Kampf an der Spitze. Ja. Die Spitzenreiter haben ja da gewechselt. In dem Jahr ist es echt schwer. Man muss fast sagen, Melbourne, das erste Rennen zählt mit dazu. War natürlich auch dank des Regens, kann man sagen. Miami war nicht schlecht. Da hat ja Verstappen geführt und die McLaren haben ihn dann so eingeholt, weil natürlich beim Red Bull wieder die Reifen zu heiß wurden. Dann kam erst Piastri, dann kam Norris und die Zweikämpfe waren gut. Mit Verstappen haben sie ja über ein paar Runden hingezogen. Dann war schon relativ klar, Verstappen kann das Rennen nicht gewinnen. Norris hat dann versucht, noch den Rückstand zu Piastri zu verkürzen. Hat nicht funktioniert. Das waren so die besseren Rennen. Ansonsten, es waren ein paar Langeweiler dabei, das stimmt. Aber es waren auch viele Rennen dabei, die ordentlich waren, sagen wir mal so. Und ich glaube, die Saison wurde mehr getragen durch diesen Dreikampf um die Weltmeisterschaft als durch die einzelnen Rennen.
Ja, und du hattest es jetzt gerade schon gesagt oder als wir uns davor kurz besprochen haben, dein Manöver des Jahres war Max gegen Piastri in Imola oder Piastri gegen Norris in Spa, was so nicht viele Leute so wahrscheinlich auf dem Schirm haben, wie gefährlich das auch war, was er da gemacht hat.
Ja, also erstmal, wie gesagt, Imola als Verstappen da in der ersten Schikane da außenrum an Piastri vorbeigegangen ist, das war schon stark. Der Piastri hat damit gar nicht mehr gerechnet. Ja. Der hat ganz woanders hingeschaut und hat die Kurve, ich würde mal sagen, piano angebremst, weil er gedacht hat, ich habe die Kurve hier, die gehört mir und er war, glaube ich, ziemlich überrascht, dass da plötzlich Max Verstappen dann eigentlich rollend vorbeigekommen ist, noch so auf der Bremse. Das war ein sensationelles Manöver von Max Verstappen, was einfach zeigt, wie gut er eben auch als Rennfahrer ist und ich bin überzeugt, er hat diese Szene schon 100-mal beim Sim-Racing gehabt. Jetzt ohne drüber nachzudenken, dass es dann in Imola so exerziert im richtigen Rennauto. Das ist halt sein Vorteil, weil der fährt ja Sim-Racing wie ein Verrückter, der kennt jede Rennszene. Das ist das eine, aber für mich mindestens genauso gut war das Überholmanöver in Spa. Beim Restart war das ja, es war ja nass und Verstappen hat es ja am Tag vorher exerziert. Spa ist ja wirklich, die Pole Position ist da eigentlich gar nicht so toll, weil man eben als Führender durch die Rouge kommt und dann hat man die ganze Meute hinter sich, die lange Gerade rauf und kann sie eigentlich nicht wehren. Verstappen hat es im Sprint vorher exerziert mit Piastri und der Piastri hat es dann am Tag danach nachgemacht, aber da war es eben nass. Ja. Und er hat den Restart von Norris antizipiert, schon vor La Source, vor der Haarnadel, hing dem dann wirklich im Getriebe und dann durch Rouge durch, im Nassen. Man verliert ja Abtrieb, wenn man so dicht dran ist. Das war eine absolut heiße Nummer. Da so dicht dran zu bleiben und dann natürlich vorbeizugehen.
Und das Tolle an den Überholmanövern ist, sie waren halt spielentscheidend, sag ich mal, rennentscheidend, weil beide haben dadurch dann die Führung gehabt und das Rennen gewonnen. Das ist dann auch wieder das, was du schon ganz kurz angesprochen hattest. Es konnte so wenig überholt worden werden dieses Jahr, weil die Autos so eng beieinander sind. Dafür hatten wir Qualifyings. Oft war der Samstag dann so das Highlight eigentlich, weil wenn dann die Zeitabstände so knapp sind und du weißt gar nicht, wer fährt denn jetzt auf Pole oder noch in die erste Reihe, Das war ja eigentlich oft so der Kitzel des Wochenendes.
Ja, das Qualifying war deutlich besser als das Rennen, muss ich jetzt wirklich sagen. Das war wirklich ein Krieg der Nerven auch, weil man wusste, jedes Hundertstel kann entscheiden. Ich meine, selbst im Verstappen ist es mal passiert, dass er in Q1 ausgeschieden ist in Brasilien. Ja. Wo gibt es sowas? Der Hamilton dreimal hintereinander. Konstant waren eigentlich nur die McLaren, das Auto war einfach zu gut. Da muss ja schon viel passieren, dass man da mal im Q2 oder ja, im Q2 hängen bleibt. Aber ansonsten war das wirklich, und da konnte jeder mal glänzen und jeder konnte mal wirklich der Loser sein.
Ja. Für nächstes Jahr wird es anders werden. Was glaubst du, was wir da sehen werden? Am Anfang wahrscheinlich doch deutlich größere Zeitabstände. Es muss eigentlich so sein. Oder können wir eigentlich gar nichts antizipieren?
Nee, also, man kann nichts wirklich. Das ist wirklich, man fällt da in ein Loch. Selbst 2014, wo ja wirklich diese Antriebseinheiten kamen, also mit den zwei Elektromaschinen, was ja auch schon ein technisches Monster war. Und da war man sich nicht sicher, wer beherrscht es nicht so gut. Da war schon relativ klar, Mercedes wird da wahrscheinlich die beste Antriebseinheit liefern, was ja dann auch der Fall war, sowohl von der Zuverlässigkeit her als auch von der Power her. Aber diesmal ist man wirklich komplett im Wald. Jetzt kann man sagen, ja, die Motoren sind ja nicht anders geworden. Stimmt, es ist sogar ein Komplikationsfaktor weggefallen mit der MGUH, was es eigentlich einfacher machen sollte. Aber es ist eben doch nicht so einfach, weil, das muss man jetzt bedenken, es steht wesentlich weniger Sprit zur Verfügung. Also ich meine, die Spritmenge ist zwar die gleiche, aber da werden 30% davon weggenommen, nur um die Batterie zu laden. Und da geht schon mal los. Wer nimmt wie viel weg? Nimmt der eine vielleicht bloß 25 weg, der andere 32 oder wie auch immer. Das ist, man kann da nicht hundertprozentig spielen mit, das ist auch innerhalb gewisser Grenzen, wie viel man da einsetzen muss für die elektrische Leistung und für die Leistung des Verbrenners. Aber man hat da ein bisschen Spielraum. Das ist völlig unklar, wer da welche Strategie fährt. Schon mal da. Also das beeinflusst ja auch die Leistung des Verbrenners dann irgendwo. Die nächste Unbekannte ist der Sprit, ja. Wer hat da den besten Sprit? Und da sind durchaus Unterschiede von ein paar Zehnteln möglich mit diesem Kraftstoff. Und dann natürlich die elektrische Leistung, die jetzt dreimal so hoch sein wird wie in diesem Jahr. Wer spielt da wie damit? Wer hat welche Strategie? Fred Vasseur hat mir gesagt, wir sehen im Qualifying, hat er wahrscheinlich bis zum Saisonbeginn jeder die gleiche Strategie. Die fahren das natürlich alle jetzt schon am Simulator aus und die wissen heute schon, wo sie im Qualifying laden müssen und wo sie dann Leistung abgeben müssen. Er hat mir erzählt, es wird so sein in Spa von oben von Le Combe, also das ist ja die Kurve am Ende der langen Geraden, wo es dann permanent bergab geht, der ganze kurvige Teil, bis dann wieder rausgeht in die lange Gerade. Da wird nur gesegelt. Also da wird, weil da braucht man die Leistung nicht. Die Leistung braucht man dann eben auf diesen Geradeausstücken. Also man wird da den ganzen Berg runter nur mit dem Verbrenner fahren.
Ja, und dann kommt ja noch dazu, nicht nur der Motor, wer baut ein gutes Auto, ja. Das wissen wir auch nicht. Die Regeln sind neu, das Ground-Effect-Auto wird beschnitten. Also das ist ja dann quasi die zweite Zutat, die da reinkommt. Ein Team, auf das wir dann auch besonders einen Fokus legen werden, das ist Audi. Mhm. Du hast gerade gesagt, das ist schwierig einzuschätzen. Dennoch, man ist doch relativ optimistisch auch an den Standorten, dass man ganz gut aufgestellt ist. Siehst du das auch so oder würdest du sagen, die können auch mal wirklich ins Bodenlose fallen?
Ins Bodenlose würde ich jetzt nicht sagen, aber es wird sicher ein schwieriger Start werden, weil für Audi ist jetzt wirklich alles neu. Eben auch dieser Verbrenner. Es sind ein paar andere Parameter. Es gibt ja ein Boost-Limit jetzt, also nicht, und die Verdichtung hat sich reduziert im Vergleich zu vorher. Das kommt den Neulingen so ein bisschen entgegen, also auch Red Bull natürlich, aber weil das eben auch neue Faktoren sind für die Etablierten. Aber ich glaube schon, dass Audi da am Anfang ein bisschen beißen wird. Sie werden wahrscheinlich wieder dort fahren, wo sie jetzt eben fahren, am Anfang. Aber das wäre ja schon mal eine Leistung, wenn sie das halten, eben weil eben dieser neue Faktor Motor dazu kommt, den sie ja bis jetzt konnten sie sich auf Ferrari verlassen. Das war ein eingeführter Motor, der ja auch gut ist. Jetzt, wie gesagt, gehen sie auf dem Spielfeld, auf dem sie komplett neu sind. Und da werden sie sich auch lernen müssen. Vielleicht sind sie auf der elektrischen Seite da ein bisschen besser als die anderen, weil sie eben durch ihre Erfahrung in Le Mans da vielleicht ein bisschen mehr wissen und auch über die ganzen Strategien, wie man die Energie speichert, wieder abgibt, haben. Aber ich glaube nicht, dass Audi jetzt gleich ums Podium mitwandert. Also das muss man sich abschminken. Das wird sicher ein schwieriger Start, sagen wir mal so.
Okay. Schmidi, zum Abschluss, was war denn so dein persönliches Highlight und dein Lowlight? Du warst ja auch bei jetzt über 20 Rennen wieder vor Ort. Für mich ist es, der Kalender ist zu groß. Ja, aber es ist natürlich schon toll, was man für Destinationen auch immer noch ansteuert in der Formel 1.
Ja, schon. Aber wie gesagt, wir haben jetzt 4 Rennen da im Mittleren Osten. Das ist eindeutig zu viel. Also da reichen 2, meiner Ansicht nach sogar 1. Aber die zahlen halt am meisten und die werden nicht mehr aus dem Kalender verschwinden. Und da wird halt die eine oder andere klassische Strecke dann irgendwann mal rausfallen. Zandvoort ist ja das Ende absehbar. Ja. Jetzt kommt zwar Portimão dazu. Also Portugal ist eine gute Formel-1-Destination. Portimão ist jetzt eine Rennstrecke mit wenig Formel-1-Historie. Die haben 2 Rennen gehabt. Aber es ist eigentlich gut, dass in Europa mal wieder ein Rennen dazukommt.
Madrid kommt.
Madrid kommt natürlich noch dazu. Spa ist Gott sei Dank, bleibt uns ja erhalten, auch Monte Carlo, da stand ja alles so auf der Kippe, auch Monza, die haben jetzt längere Verträge abgeschlossen, zum Glück. Ja, ansonsten muss man sagen, das Highlight war sicher, dass es eben 3 Fahrer bis zum Ende geschafft haben. Wir hatten ja die 3 WMs davor, war ja relativ früh mal entschieden und die Saison hat sich dann wirklich da zäh dahingezogen. Das ist ja das Schlimme bei 24 Rennen, wenn es dann bis zum Schluss spannend bleibt in der WM, kann man damit leben. Wenn es aber der Weltmeister, keine Ahnung, 4, 5 Rennen davor schon entschieden ist, dann wäre die letzten Rennen, das ist ja dann nur noch damit gefahren wird.
Ja, und dann der Triple-Header am Ende noch mit Las Vegas, Katar, Abu Dhabi, du hast ja den nochmal gegeben, der ist ja wirklich, der ist nicht von schlechten Eltern.
Ja, also wie gesagt, aber wie bringt man 24 Rennen unter, wenn man erst Mitte März los, genau, und erst Mitte März anfangen kann, ja, und dann ja in der ersten Dezemberwoche irgendwann aufhören muss. Also das ist sicher ein Problem und das wird jetzt auch ein Problem für die Formel 1 im nächsten Jahr. Ich meine, das ist der kürzeste Winter, den wir jemals hatten. Vom Sonntag in Abu Dhabi bis zum ersten Testtag in Barcelona sind es genau 50 Tage gewesen und da fällt noch die Winterpause weg, die ja jedes Team jetzt einlegen muss. Also das wird ganz, ganz heftig. Also im Februar nochmal die beiden Tests in Bahrain und da geht es auch schon los und das, wie gesagt, bei einer Regelreform, wie sie es ja noch nie gegeben hat, bei der größten technischen Herausforderung, die Formel 1 je gesehen hat. Also das wird eine ganz heiße Nummer.
Du hast das Glück, du musst dann nicht mehr bei diesen ganzen Testfahrten dabei sein. Damit kommen wir auch zum Abschluss des Formel 1 Jahres 2025. Bianca und Tobi, unsere Kollegen, die sind schon im wohlverdienten Urlaub. Wir haben für euch jetzt nochmal den Saisonrückblick gemacht. Schmiedi wird euch nicht ganz verloren gehen, das hatten wir ja schon angekündigt. Wir wollen von euch wissen, wie fandet ihr das Jahr? Würdet ihr Schmiedi in vielen Dingen zustimmen? Was sind eure Meinungen zum WM-Kampf? Und dann wünschen wir euch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Macht's gut, bis dann. Ciao.
Das Gleiche von mir. Servus.